From the Conference Center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur Sonntagvormittagsversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen diejenigen, die diese Versammlung in aller Welt über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir begrüßen mit Wertschätzung die Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche und freuen uns, dass sie heute Morgen hier sind. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Andrew Unsworth und Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Let Zion in Her Beauty Rise eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Der Morgen naht. Das Anfangsgebet spricht Elder Anthony D. Perkins von den 70ern. Danach singt der Chor das Lied Ich befolge Gottes Plan.
Our Father who art in heaven, we are
unser Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass wir an diesem heutigen Tag hier zusammenkommen können. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums. Wir sind dankbar, dass du dich durch deinen Sohn manifestiert hast und wir sind dankbar für Joseph Smith und wir sind dankbar für die wiederhergestellten Priestertumsschlüssel und für das Hervorkommen des Buches Mormon, das Zeugnis von deinem Sohn und seinem Sühnopfer gibt. Wir sind heute als deine Kinder hier zusammengekommen und auch zu Hause und überall auf der Welt, um Gott zu verehren. Wir bitten dich, dass du deinen Propheten, Präsident Thomas S. Monson, stärkst und dass er seine Botschaft uns so rüberbringen kann, wie er es sich vorgenommen hat. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, stets besser zu werden als deine Kinder. Wir bitten dich, dass dein Geist bei uns ist und dass du denjenigen hilfst, deren Glaube erschüttert ist, und sei bei denjenigen, die Antworten suchen, dass sie sie hier bekommen. Wir bitten dich um deinen Segen für Hoffnung und dass wir alle in dem Sühnopfer deines Sohnes diese Hoffnung finden mögen. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
It will now be our privilege.
Wir haben nun die Ehre, von unserem Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor: Alle Wege machst du schön. Danach spricht Schwester Bonnie L. Oscarson, die Präsidentin der jungen Damen, zu uns. Ihr folgt Bischof W. Christopher Waddell von der präsidierenden Bischofschaft. Präsident Monson, bitte.
Brothers and sisters.
Brüder und Schwestern, ehe ich heute mit meiner offiziellen Botschaft beginne, möchte ich 4 neue Tempel ankündigen, die in den kommenden Monaten und Jahren an den folgenden Orten errichtet werden. Quito in Ecuador, Harare in Zimbabwe, Belém in Brasilien und ein 2. Tempel in Lima in Peru. Als ich 1963 Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel wurde, hatte die Kirche gerade einmal 12 Tempel in Betrieb. Mit der Weihung des Stadtmitte Provo Utah Tempels vor 2 Wochen sind weltweit nun 150 Tempel in Betrieb. Wie dankbar wir doch für die Segnungen sind, die wir in diesen heiligen Häusern empfangen. Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, Ihnen heute Vormittag einige Gedanken mitzuteilen. Ich habe in letzter Zeit über Entscheidungen nachgedacht. Man sagt, die Tür der Geschichte hänge in kleinen Angeln. Und so ist es auch mit dem Leben des Menschen. Unsere Entscheidungen bestimmen unser Schicksal. Als wir das vorirdische Dasein verließen und auf die Erde kamen, brachten wir als Gabe die Entscheidungsfreiheit mit. Unser Ziel besteht darin, celestiale Herrlichkeit zu erlangen, und unsere Entscheidungen tragen ganz wesentlich dazu bei, ob wir unser Ziel erreichen oder nicht. Die meisten von Ihnen kennen Alice aus Lewis Carrolls klassischem Roman Alice im Wunderland. Wie Sie vielleicht wissen, kommt Alice an eine Weggabelung. Von dort führen 2 Wege weiter, allerdings in entgegengesetzte Richtungen. Während sie darüber nachdenkt, welchen Weg sie nehmen soll, begegnet ihr die Grinsekatze. Sie fragt die Katze, welchen Weg sie gehen soll. Die Katze erwidert, das hängt davon ab, wohin du willst. Wenn du nicht weißt, wohin du willst, dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst. Im Gegensatz zu Alice wissen wir, wohin wir wollen, und dass es nicht gleich ist, welchen Weg wir gehen. Denn der Weg, den wir in diesem Leben beschreiten, führt zu unserem Bestimmungsort im nächsten Leben. Mögen wir uns dazu entscheiden, großen und machtvollen Glauben zu entwickeln, der unsere wirksamste Verteidigung gegen die Absichten des Widersachers sein wird. Einen sicheren Glauben, die Art von Glauben, die uns stützt und die unseren Wunsch stärkt, das Rechte zu wählen. Ohne einen solchen Glauben gelangen wir nirgendwohin. Mit ihm können wir unsere Ziele erreichen. Auch wenn es wichtig ist, dass wir kluge Entscheidungen treffen, ja, in der Tat, es kommt manchmal vor, dass wir törichte Entscheidungen treffen. Das Geschenk Umkehr, das wir unserem Erretter verdanken, ermöglicht uns, unseren Kurs zu berichtigen, damit wir wieder auf den Weg zurückkehren können, der uns zur celestialen Herrlichkeit führt, nach der wir ja streben. Mögen wir doch den Mut aufbringen, nicht zu allem Ja und Amen zu sagen. Mögen wir stets das Rechte wählen, auch wenn es schwieriger ist, statt das Falsche, selbst wenn das einfacher ist. Wenn wir über die Entscheidungen nachdenken, die wir täglich in unserem Leben treffen, ob wir uns nun für das eine oder das andere entscheiden sollen, wenn wir uns für Christus entscheiden, haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Dass dies stets so sein möge, ist mein aufrichtiges und demütiges Gebet. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Erretters. Amen.
Sunshine. Vor etwa einem Jahr, am 30. März, wurde der zweijährige Ethan Kanaseka aus American Fork in Utah wegen einer Lungenentzündung und Flüssigkeit um die Lunge ins Krankenhaus eingewiesen. 2 Tage später war sein Zustand so kritisch, dass er mit dem Hubschrauber zum PV-Kinderkrankenhaus in Salt Lake City geflogen werden musste. Seine besorgte Mutter Michelle durfte vorne im Hubschrauber sitzen und ihren Sohn begleiten. Man gab ihr ein Headset, damit sie mit den anderen im Hubschrauber kommunizieren konnte. Michelle hörte die Sanitäter, die ihren kranken kleinen Jungen medizinisch betreuten. Und da sie selbst Kinderkrankenschwester war, wusste sie genau, dass Ethan in großer Gefahr schwebte. In dieser kritischen Situation bemerkte sie, dass sie gerade direkt über den Draper-Utah-Tempel flogen. Sie blickte über das Tal und konnte auch den Jordan River Tempel, den Okra Mountain Tempel und in der Ferne sogar den Salt Lake Tempel sehen. Da schoss ihr der Gedanke durch den Kopf: Glaubst du daran oder nicht? Sie sagt über diese Erfahrung: Schon in der PV und bei den jungen Damen hatte man mir von den Segnungen des Tempels erzählt und mir beigebracht, dass die Familie für immer zusammen sein kann. Auf meiner Mission hatte ich den guten Menschen in Mexiko diese Botschaft von der Familie verkündet. Ich war im Tempel für Zeit und alle Ewigkeit an meinen Mann gesiegelt worden. Bei den jungen Damen hatte ich Unterricht über die Familie gehalten und beim Familienabend meinen Kindern Geschichten dazu erzählt, dass die Familie für immer zusammen sein kann. Ich wusste es, aber glaubte ich es auch? Die Antwort kam ebenso schnell, wie die Frage aufgetaucht war. Der Heilige Geist bestätigte mir in Herz und Sinn, was ich bereits wusste. Ja, ich glaube daran. Da schüttete ich dem Vater im Himmel das Herz aus und dankte ihm für das Wissen und den Glauben, dass die Familie tatsächlich für immer bestehen kann. Ich dankte ihm für seinen Sohn Jesus Christus, der dies erst ermöglicht hat. Ich dankte ihm für meinen Sohn und ließ den Vater im Himmel wissen, wenn es sein müsse, dass er meinen kleinen Ethan zu sich in seine himmlische Heimat holt, dann sei das in Ordnung. Ich vertraute voll und ganz auf den Vater im Himmel und ich wusste, dass ich Ethan wiedersehen würde. In diesem kritischen Moment war ich von Herzen dankbar, dass ich weiß und glaube, dass das Evangelium wahr ist. Das schenkte mir Frieden. Ethan verbrachte viele Wochen im Krankenhaus und wurde dort von Fachärzten betreut. Die Gebete, das Fasten und der Glaube seiner Angehörigen sowie die gute medizinische Betreuung ließen ihn schließlich wieder zu seiner Familie zurückkehren. Heute ist er gesund und munter. In einem entscheidenden Augenblick wurde Michelle bestätigt, dass das, was ihr schon ihr Leben lang beigebracht worden war, nicht nur leere Worte sind. Es ist tatsächlich wahr. Sind die Segnungen, die wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage erhalten, manchmal so selbstverständlich für uns, dass wir gar nicht mehr begreifen, welch herrliches Wunder es ist, ein Jünger in der wahren Kirche des Herrn zu sein? Wissen wir zuweilen die größte Gabe, die uns in diesem Leben gewährt werden kann, überhaupt nicht mehr zu schätzen? Der Erlöser selbst hat gesagt, wenn du meine Gebote hältst und bis ans Ende ausharrst, wirst du ewiges Leben haben. Und die Gabe ist die größte aller Gaben Gottes. Wir glauben, dass diese Kirche mehr ist als nur ein guter Ort, den man am Sonntag aufsuchen und wo man lernen kann, ein guter Mensch zu werden. Sie ist mehr als ein netter christlicher Verein, wo wir mit Menschen, die hohe Ideale haben, Umgang pflegen. Sie besteht nicht nur aus einer Reihe guter Ansichten, die Eltern ihren Kindern zu Hause beibringen können, damit sie verantwortungsbewusste, nette Menschen werden. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist unendlich mehr als all dies. Denken Sie einen Augenblick darüber nach, wie tiefgreifend das ist, was wir als Kirche für uns in Anspruch nehmen. Wir glauben, dass die gleiche Kirche, die Jesus Christus errichtete, als er auf der Erde war, durch einen von Gott berufenen Propheten in unserer Zeit wiederhergestellt wurde. Und dass die Führer unserer Kirche die gleiche Macht und Vollmacht besitzen, in Gottes Namen zu handeln, wie die ursprünglichen Apostel. Diese Vollmacht wird das Priestertum Gottes genannt. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir durch diese wiederhergestellte Vollmacht errettende heilige Handlungen wie die Taufe empfangen und die reinigende und läuternde Gabe des Heiligen Geistes immer bei uns haben können. Wir haben Apostel und Propheten, die die Kirche durch Priestertumsschlüssel leiten. Und wir glauben, dass Gott durch diese Propheten zu seinen Kindern spricht. Wir glauben auch, dass mit dieser Priestertumsvollmacht in heiligen Tempeln Bündnisse geschlossen und heilige Handlungen empfangen werden können, durch die wir eines Tages in die Gegenwart Gottes zurückkehren und für immer mit ihm leben können. Wir nehmen auch für uns in Anspruch, dass durch diese Vollmacht die Familie für die Ewigkeit miteinander verbunden wird, wenn ein Ehepaar in einem heiligen Gebäude, das wir buchstäblich als Haus Gottes ansehen, den neuen und immerwährenden Bund der Ehe eingeht. Wir glauben, dass wir diese errettenden heiligen Handlungen nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Vorfahren empfangen können, die während ihres Erdenlebens nicht die Chance hatten, an diesen unerlässlichen heiligen Handlungen teilzunehmen. Wir glauben, dass wir im heiligen Tempel auch stellvertretend für unsere Vorfahren heilige Handlungen verrichten können. Wir glauben, dass wir durch einen Propheten und die Macht Gottes weitere heilige Schriften erhalten haben, die das Zeugnis der Bibel bekräftigen, dass Jesus Christus der Erretter der Welt ist. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage das Reich Gottes und die einzige wahre Kirche auf der Erde ist. Sie wird Kirche Jesu Christi genannt, weil er an ihrer Spitze steht. Sie ist seine Kirche und alles, was ich angeführt habe, ist nur dank seines Sühnopfers möglich. Wir glauben, dass diese entscheidenden Merkmale an keinem anderen Ort und in keiner anderen Organisation auf dieser Welt zu finden sind. So gut und aufrichtig andere Religionen und Kirchen auch sind, keine von ihnen hat die Vollmacht, die errettenden heiligen Handlungen durchzuführen, die in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu finden sind. Das alles wissen wir. Aber glauben wir tatsächlich daran? Wenn dies alles wahr ist, besitzen wir die hoffnungsvollste und hilfreichste Botschaft, die die Welt je gekannt hat. Daran zu glauben ist für uns und unsere Lieben entscheidend für die Ewigkeit. Um daran zu glauben, müssen wir das Evangelium vom Kopf ins Herz bekommen. Es ist durchaus möglich, dass man nur nach außen hin nach dem Evangelium lebt, weil es erwartet wird, weil man damit groß geworden ist oder es zur Gewohnheit geworden ist. Manche haben vielleicht noch nicht erlebt, was König Benjamins Volk nach seiner eindringlichen Predigt empfand. Sie alle riefen mit einer Stimme, nämlich: Ja, wir glauben all den Worten, die du zu uns gesprochen hast. Und wir wissen auch, dass sie gewiss und wahr sind, durch den Geist des Herrn, des Allmächtigen, der in uns oder in unserem Herzen eine mächtige Wandlung bewirkt hat, sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Wir alle müssen danach streben, dass sich unser Herz und unser innerstes Wesen wandeln, damit wir nicht mehr den Wegen der Welt folgen wollen, sondern Gott gefallen wollen. Wahre Bekehrung ist ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum hinzieht und erfordert, dass man bereit ist, Glauben auszuüben. Sie vollzieht sich, wenn wir in den Heiligen Schriften forschen und nicht im Internet. Sie vollzieht sich, wenn wir den Geboten Gottes gehorchen. Bekehrung vollzieht sich, wenn wir unseren Mitmenschen dienen. Sie vollzieht sich, wenn wir aufrichtig beten, regelmäßig in den Tempel gehen und treu die Aufgaben erfüllen, die Gott uns übertragen hat. Sie erfordert Beständigkeit und tägliche Anstrengung. Ich werde oft gefragt, was ist heutzutage die größte Herausforderung für unsere Jugendlichen? Meine Antwort lautet, dass es meiner Meinung nach der allgegenwärtige Einfluss des großen und geräumigen Gebäudes ist. Wenn das Buch Mormon insbesondere für unsere Zeit geschrieben wurde, kann uns gewiss nicht entgehen, dass die Botschaften in Lehis Vision vom Baum des Lebens auf uns zutreffen und welchen Einfluss diejenigen haben, die von dem großen und geräumigen Gebäude aus mit dem Finger auf uns zeigen und spotteten. Vor allem macht mich traurig, wenn ich von denen lese, die sich bereits auf dem engen und schmalen Pfad durch den Nebel der Finsternis gekämpft haben, die sich an der eisernen Stange festhalten, ihr Ziel erreicht und von der reinen und köstlichen Frucht des Baumes gekostet haben. Doch dann, so heißt es weiter, standen die fein gekleideten Menschen in dem großen und geräumigen Gebäude in der Haltung des Spottens da und zeigten mit Fingern auf diejenigen, die herzugekommen waren und eben von der Frucht aßen. Und nachdem diese von der Frucht gekostet hatten, schämten sie sich, weil die anderen sie verspotteten, und sie fielen ab auf verbotene Pfade und gingen verloren. In diesen Versen werden diejenigen unter uns beschrieben, die das Evangelium Jesu Christi bereits in ihrem Leben haben. Ob wir mit dem Evangelium aufgewachsen sind oder ob wir uns durch den Nebel der Finsternis kämpfen mussten, um es zu finden, wir haben von der Frucht gekostet, die überaus kostbar und begehrenswert ist und uns das ewige Leben, die größte aller Gaben Gottes, ermöglichen kann. Wir müssen uns nur weiter an der Frucht laben und dürfen denen keine Beachtung schenken, die sich über unseren Glauben lustig machen oder Spaß daran haben, Zweifel zu sehen oder Führer und Lehren der Kirche zu kritisieren. Es ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, für den Glauben und gegen den Zweifel. Elder M. Russell Ballard hat uns dringend ans Herz gelegt: Bleiben Sie im Boot, tragen Sie Ihre Schwimmweste und halten Sie sich mit beiden Händen fest. Als Mitglieder der wahren Kirche des Herrn sitzen wir bereits im Boot. Wir brauchen nicht die Philosophien der Welt zu durchforschen, um Wahrheit zu finden, die uns Trost, Hilfe und Führung gibt, damit wir die Prüfung des Lebens sicher bestehen. Wir haben sie bereits. Ethans Mutter hat in einer kritischen Situation ihre langjährige Überzeugung geprüft und mit Zuversicht erklärt: Ich glaube daran. Wir können das auch. Ich gebe Zeugnis, dass unsere Mitgliedschaft im Reich des Herrn ein unschätzbar wertvolles Geschenk ist. Ich bezeuge, dass die Segnung und der Frieden, die der Herr für diejenigen bereithält, die gehorsam und treu sind, alles übersteigen, was der menschliche Verstand erfassen kann. Dieses Zeugnis gebe ich Ihnen im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor einigen Jahren waren unsere Tochter und ihr Mann gebeten worden, gemeinsam eine PV-Klasse mit 5 lebhaften kleinen Jungen im Alter von 4 Jahren zu unterrichten. Unsere Tochter war zuständig für den Unterricht und unser Schwiegersohn war der Aufpasser vom Dienst. Sie gaben ihr Bestes, um zwischen dem gelegentlichen Chaos einigermaßen für Ruhe zu sorgen und den Kindern Evangeliumsgrundsätze zu vermitteln. Einmal gab es einen besonders unruhigen Unterricht. Nachdem ein quirliger Junge bereits mehrere Male verwarnt worden war, brachte ihn unser Schwiegersohn aus der Klasse. Die beiden standen da draußen auf dem Gang und unser Schwiegersohn wollte gerade damit beginnen, dem Jungen einen Vortrag über sein Betragen zu halten und ihm zu sagen, dass er nun zu seinen Eltern gehen müsse. Da reckte der Junge den Arm in die Höhe und platzte heraus: Manchmal ist es einfach schwer für mich, an Jesus zu denken. Wir alle sind auf dem Weg durchs Erdenleben Prüfungen und Leid ausgesetzt, so herrlich das beabsichtigte Ziel und so aufregend der Weg dorthin auch sind. Elder Joseph P. Versteen hat gesagt, Kummer ereilt uns alle irgendwann einmal. Irgendwann kommt die Zeit, da jeder Leid erleben muss. Niemand ist davon ausgenommen. Der Herr bewahrt in seiner Weisheit niemanden vor Leid und Traurigkeit. Doch ob wir diesen Weg nun in Frieden zurücklegen oder nicht, hängt in großem Maße davon ab, wie gut es uns gelingt, an Jesus zu denken. Friede im Denken, Friede im Gewissen und Friede im Herzen beruhen nicht darauf, dass wir es schaffen, Prüfungen, Leid oder Kummer aus dem Weg zu gehen. Denn trotz unserer aufrichtigen Bitte ändert nicht jeder Sturm seine Richtung und nicht jedes Gebrechen wird geheilt. Auch verstehen wir vielleicht nicht jede Lehre und jeden Grundsatz völlig und können auch nicht alles zur Gänze umsetzen, was uns die Propheten, Seher und Offenbarer sagen. Und dennoch ist uns Friede verheißen. Doch er ist an eine Bedingung geknüpft. Im Johannesevangelium sagt der Erretter, dass wir trotz der Anfechtungen im Leben guten Mutes sein und Hoffnung haben können und dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Er verkündet, in mir habt ihr Frieden. Der Glaube an Jesus Christus und sein Sühnopfer ist der erste Grundsatz des Evangeliums und die Grundlage, auf der unsere Hoffnung auf Friede in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt beruht, und dies wird auch immer da so sein. Es gibt ein einfaches Muster, das uns bei unserem Streben nach Frieden inmitten der täglichen Herausforderungen helfen soll. Wir sollen unsere Gedanken stets auf den Erretter richten, denn er hat gesagt, lerne von mir und höre auf meine Worte, wandle in der Sanftmut meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in mir. Ich bin Jesus Christus. Lerne, höre, wandle, drei Schritte mit einer Verheißung. Erstens, lerne von mir. In Jesaja lesen wir, viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege. In den Tempeln, von denen es ja immer mehr auf Erden gibt, erfahren wir etwas über Jesus Christus und seine Rolle im Plan des Vaters als Schöpfer dieser Welt, als unser Erretter und Erlöser und als Quelle unseres Friedens. Präsident Monson hat gesagt, die Welt kann ein schwieriger und anstrengender Ort sein. Wenn Sie und ich zum Heiligen Haus Gottes gehen und uns der Bündnisse erinnern, die wir darin schließen, werden wir besser imstande sein, jede Prüfung zu ertragen und jede Versuchung zu überwinden. An diesem heiligen Zufluchtsort finden wir Frieden. Als ich in Südamerika diente, kam ich eines Tages bei einer Pfarrkonferenz einer Aufgabe nach und traf dabei auf ein Paar, das wegen seines kurz zuvor verstorbenen kleinen Sohnes trauerte. Ich lernte Bruder Tumiri bei einer Unterredung im Rahmen der Konferenz kennen und erfuhr von seinem Verlust. Während unseres Gesprächs erzählte er mir, dass ihn nicht nur der Tod seines Sohnes bedrücke, sondern auch, die Aussicht, dass er ihn nie wieder sehen werde. Er erklärte, dass sie noch nicht so lange der Kirche angehöre und dass ihr Erspartes vor der Geburt ihres kleinen Sohnes nur für einen einzigen Tempelbesuch gereicht habe, bei dem sie sich sowohl als Ehepaar aneinander siegeln ließen, als auch an ihre beiden Töchter. Anschließend, so erzählte er, haben sie Geld für einen weiteren Tempelbesuch gespart, doch sie seien noch nicht in der Lage gewesen, sich an ihrem kleinen Sohn siegeln zu lassen. Da ich erkannte, dass hier ein Missverständnis vorlag, erklärte ich ihm, dass er seinen Sohn wiedersehen werde, sofern er treu bleibe, da die Siegelung, durch die er mit seiner Frau und mit seinen Töchtern verbunden ist, auch umfasse, dass er an seinen Sohn gebunden sei, der ja im Bund geboren worden war. Staunend wollte er wissen, ob dies denn wirklich wahr sei. Ich bestätigte ihm dies. Danach bat er mich, ob ich nicht auch mit seiner Frau sprechen könne, die in den 2 Wochen seit dem Tod seines Kindes untröstlich gewesen war. Also setzte ich mich am Sonntagnachmittag nach der Konferenz mit Schwester Turimi zusammen und erklärte auch ihr diese herrliche Lehre. Obgleich der Schmerz wegen ihres Verlustes noch immer frisch war, gab es für sie nun einen Hoffnungsschimmer. Unter Tränen fragte sie, Werde ich meinen kleinen Jungen wirklich in den Armen halten können? Ist er wirklich für immer mein? Ich versicherte ihr, dass die Siegelungsmacht im Tempel durch die Vollmacht Jesu Christi wirksam wird und dass sie wieder mit ihrem Sohn zusammen sein und ihn in Arm halten werde, sofern sie ihren Bündnissen treu bleibe. Obgleich Schwester Tumiri wegen dieses Todesfalls das Herz gebrochen war, verließ sie unser Treffen mit Tränen der Dankbarkeit. Wegen der heiligen Handlung des Tempels, die durch unseren Erretter und Erlöser möglich sind, war sie mit Frieden erfüllt. Bei jedem Tempelbesuch, durch alles, was wir hören, tun und sagen, durch jede heilige Handlung, an der wir teilnehmen und durch jeden Bund, den wir schließen, werden wir auf Jesus Christus hingewiesen. Wir verspüren Frieden, wenn wir seine Worte hören und von seinem Beispiel lernen. Präsident Hinckley hat gesagt, gehen Sie ins Haus des Herrn und spüren Sie dort seinen Geist. Treten Sie mit ihm in Verbindung. Dann wird Ihnen Friede zuteil, wie Sie ihn nirgends sonst finden können. Zweitens, höre auf meine Worte. Sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. Von den Tagen Adams an und durch alle Zeitalter hindurch bis zu unserem derzeitigen Propheten Thomas Spencer Monson spricht der Herr immer durch seine bevollmächtigten Vertreter. Diejenigen, die auf die Worte des Herrn, wie sie durch seine Propheten überbracht werden, hören und ihnen Beachtung schenken, finden Sicherheit und Frieden. Im Buch Mormon finden wir viele Beispiele dafür, wie wichtig es ist, dem Rat des Propheten zu folgen und ihn zu unterstützen. Darunter auch eine Lehre, die wir in Lehis Vision vom Baum des Lebens in 1. Nephi Kapitel 8 entnehmen. Noch nie war das große und geräumige Gebäude so voll gewesen und noch nie war der Lärm, der durch dessen offene Fenster dringt, so irreführend, höhnisch und verwirrend wie heute. Wir lesen von zwei Personengruppen und ihrer Reaktion auf die Rufe aus dem Gebäude. Ab Vers 26 lesen wir, und auch ich ließ meine Augen umherschweifen und sah auf der anderen Seite des Flusses mit Wasser ein großes und geräumiges Gebäude. Und es war voll von Menschen, und sie standen da in der Haltung des Spottens und zeigten mit Fingern auf diejenigen, die herzugekommen waren und von der Frucht aßen. Und nachdem sie von der Frucht gekostet hatten, schämten sie sich, weil die anderen sie verspotteten, und sie fielen ab auf verbotene Pfade und gingen verloren. In Vers 33 lesen wir von anderen Menschen und ihrer Reaktion auf den Spott aus dem Gebäude. Lehi beschreibt, dass diejenigen, die im Gebäude waren, mit dem Finger der Verachtung auf mich und auf diejenigen deuteten, die ebenfalls von der Frucht aßen. Aber wir beachteten sie nicht. Ein Hauptunterschied zwischen denjenigen, die sich schämten und verloren gingen, und denjenigen, die den Spott aus dem Gebäude nicht beachteten und beim Propheten blieben, steckt also in diesen beiden Formulierungen. Erstens, nachdem sie gekostet hatten, und zweitens, diejenigen, die von der Frucht aßen. Die erste Gruppe war am Baum angekommen und verweilte eine Zeit lang beim Propheten, aber sie kostete bloß von der Frucht. Weil sie nicht weiter aßen, konnte der Spott aus dem Gebäude sie aus der Bahn werfen und sie vom Propheten wegbringen, sodass sie auf verbotene Pfade gerieten und verloren gingen. Das Gegenteil zu denjenigen, die kosteten und verloren gingen, bilden diejenigen, die weiterhin von der Frucht genossen. Sie ignorierten den Tumult aus dem Gebäude, blieben beim Propheten und erfreuten sich der damit einhergehenden Sicherheit und des damit einhergehenden Friedens. Wir dürfen uns dem Herrn und seinen Dienern nicht nur in Teilzeit verpflichten, denn dann lassen wir zu, dass wir verletzlich werden, denen ausgesetzt, die unseren Frieden stören wollen. Wenn wir aber auf das hören, was der Herr durch seine bevollmächtigten Diener kundtut, stehen wir an heiligen Stätten und wanken nicht. Der Widersacher bietet uns unechte, fadenscheinige Lösungen an. Sie geben keine Antwort, sondern führen uns nur weiter von dem Frieden weg, den wir anstreben. Sein Angebot besteht aus einer Fata Morgana, die nur dem Anschein nach hieb- und stichfest ist. Letzten Endes bricht sie, genau wie das große und geräumige Gebäude, in sich zusammen und begräbt alle unter ihren Mauern, die darin nach Frieden suchen. Wahrheit findet sich in dem schlichten PV-Lied. Wie es der Prophet sagt, Gottes Gebote will ich befolgen, dann wandle ich sicher, dann finde ich Ruhe. Drittens, wandle in der Sanftmut meines Geistes. Egal wie weit wir vom Pfad abkommen, der Erretter lädt uns ein, zurückzukommen und mit ihm zu wandeln. Die Einladung, mit Jesus Christus zu wandeln, ist eine Einladung, ihn nach Gethsemane und von Gethsemane nach Golgotha und von Golgotha zum Gartengrab zu begleiten. Es ist die Einladung, sein großes Sühnenopfer, dessen Reichweite genauso individuell wie unbegrenzt ist, anzuerkennen und anzuwenden. Es ist die Einladung, umzukehren, sich auf die reinigende Macht des Erretters zu stützen und nach seinen liebevoll ausgestreckten Armen zu greifen. Es ist die Einladung, Frieden zu finden. Wir alle haben schon einmal den Schmerz und den Kummer verspürt, die mit Sünde und Übertretung einhergehen. Denn wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch auch wenn unsere Sünden rot wie Scharlach wären, wenn wir das Sühnopfer Jesu Christi anwenden und durch aufrichtige Umkehr mit ihm wandeln, sollen sie weiß werden wie Schnee. Auch wenn wir mit Schuld beladen sind, werden wir Frieden erlangen. Alma der Jüngere musste sich, als ihm ein Engel des Herrn erschien, mit seinen Sünden auseinandersetzen. Er beschreibt dies mit folgenden Worten: Meine Seele wurde im höchsten Grad gemartert und mit all meinen Sünden gepeinigt. Ja, ich sah, dass ich mich gegen meinen Gott aufgelehnt hatte und dass ich seine heiligen Gebote übertreten hatte. So schwerwiegend waren seine Sünden. Doch inmitten dieser Qual, so fährt er fort, dachte ich auch daran, dass ich gehört hatte, wie mein Vater dem Volk prophezeite, dass ein gewisser Jesus Christus, ein Sohn Gottes, kommen werde, um für die Sünden der Welt zu sühnen. Da rief ich in meinem Herzen aus: O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir. Und erst als ich den Herrn Jesus Christus um Barmherzigkeit anrief, habe ich Vergebung für meine Sünden empfangen. Aber siehe, ich rief ihn an und ich fand Frieden für meine Seele. Genau wie Alma finden auch wir Frieden für unsere Seele, wenn wir mit Jesus Christus wandeln, von unseren Sünden umkehren und die reinigende Macht des Erretters in Anspruch nehmen. Der Friede, den wir anstreben, erfordert mehr als bloßes Sehnen. Er erfordert, dass wir handeln, von Jesus Christus lernen, auf seine Worte hören und mit ihm wandeln. Wir können vielleicht nicht alles steuern, was um uns herum geschieht, aber wir können steuern, wie wir selbst das Muster für Frieden umsetzen, das der Herr festgesetzt hat. Jenes Muster, das es uns leicht macht, häufig an Jesus zu denken. Ich bezeuge, dass Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass wir nur durch ihn wahren Frieden in diesem Leben und ewiges Leben in der künftigen Welt erlangen können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
On a signal from the conductor, the congregation will stand and join the choir.
Zeichen des Dirigenten stehen alle Anwesenden auf und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied Frohlockt, der Herr regiert. Nach dem Lied hören wir von Elder D. Todd Christofferson und Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel. Anschließend singt der Chor Blickt auf den Herrn.
This is the 186th Annual General
Conference. Dies ist die 186. Frühjahrsgeneralkonferenz.
Rejoice, O Lord, with me, your God.
I speak today of fathers.
Ich spreche heute über Väter. Väter nehmen in Gottes Plan des Glücklichseins eine grundlegende Rolle ein. Und ich möchte denen Mut zusprechen, die sich bemühen, diese Berufung gut auszufüllen. Indem ich Vaterschaft und Väter rühme und mich für sie einsetze, möchte ich niemanden beschämen oder herabsetzen. Ich konzentriere mich heute lediglich auf das Gute, was man als Mann in dessen wichtigsten Rollen bewirken kann, Ehemann und Vater. David Blankenhorn, Verfasser des Buches »Amerika ohne Väter«, bemerkte, in der heutigen amerikanischen Gesellschaft sind die Meinungen dazu, was unter dem Begriff Vaterschaft zu verstehen ist, zutiefst geteilt und zwiespältig. Manch einer kennt ihn gar nicht mehr, andere nehmen daran Anstoß. Wieder andere, und darunter nicht wenige Familienwissenschaftler, kümmern sich nicht darum oder blicken geringschätzig darauf. Viele andere haben konkret nichts dagegen, aber nehmen es auch nicht sonderlich wichtig. Viele Menschen wünschen sich, dass man da Abhilfe schaffen könnte, sind aber der Auffassung, dass unsere Gesellschaft dazu nicht mehr in der Lage oder willens ist. Als Kirche glauben wir an die Rolle des Vaters. Wir glauben an das Idealbild des Mannes, der seine Familie an die erste Stelle setzt. Wir glauben, dass Gott es so vorgesehen hat, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Wir glauben, dass Vater und Mutter einander in ihren sehr ergänzenden Aufgaben in der Familie als gleichwertige Partner zur Seite stehen müssen. Wir glauben, dass der Vater ganz und gar nicht überflüssig, sondern einzigartig und unersetzlich ist. Manche erkennen, wie viel Gutes durch die Vaterschaft in gesellschaftlicher Hinsicht bewirkt wird. Dass Männer sich ihren Nachkommen verpflichtet fühlen, dass sie gute Bürger sein und Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer nehmen wollen. Und dass das, was die Mutter in die Kinder steckt, durch das ergänzt wird, was der Vater in die Kinder steckt. Kurz gesagt, für den Mann ist es entscheidend, dass er Vater ist. Für die Kinder ist es entscheidend, dass sie einen Vater haben. Für die Gesellschaft ist es entscheidend, dass sie Väter erweckt. Diese Überlegungen sind zwar alle zutreffend und wichtig, wir wissen jedoch, dass Vaterschaft weit mehr als ein gesellschaftliches Gebilde oder ein Produkt der Evolution ist. Die Rolle des Vaters ist göttlichen Ursprungs und nimmt ihren Ausgang beim Vater im Himmel und hier auf dieser Erde bei Adam. In unserem himmlischen Vater kommt die Vaterschaft in vollkommener und göttlicher Form zum Ausdruck. Zu seinen Charaktereigenschaften zählen Güte im Übermaß und vollkommene Liebe. Sein Werk und seine Herrlichkeit bestehen in der Entwicklung, im Glück und im ewigen Leben seiner Kinder. Ein Vater in dieser gefallenen Welt kommt natürlich in nichts den erhabenen Schöpfer im Himmel gleich, aber im besten Fall bemüht er sich, ihm nachzueifern und wirkt für wahr an seinem Werk mit. Die ihm anvertraute, bemerkenswerte Aufgabe ist eine Ehre, aber auch ernüchternd. Durch die Vaterschaft wird ein Mann seiner Schwächen gewahr und erkennt, dass er sich verbessern muss. Vaterschaft erfordert Opfer, sie ist aber auch die Quelle unvergleichlicher Zufriedenheit, ja, der Freude. Nochmals, das vollkommene Vorbild ist der Vater im Himmel, der uns, seine Geistkinder, so geliebt hat, dass er seinen einzig gezeugten Sohn für unsere Errettung und Erhöhung hingegeben hat. Jesus hat gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ein Vater stellt diese Liebe unter Beweis, wenn er sein Leben Tag für Tag niederlegt und sich abmüht, um für seine Familie da zu sein und für sie zu sorgen. Die vielleicht wichtigste Aufgabe eines Vaters besteht darin, dass er das Herz seiner Kinder dem Vater im Himmel zuwendet. Wenn es einem Vater gelingt, durch sein Beispiel und auch durch seine Worte zu zeigen, wie Treue gegenüber Gott im täglichen Leben aussieht, überreicht er damit seinen Kindern den Schlüssel zu Frieden in diesem Leben und im ewigen Leben in der künftigen Welt. Ein Vater, der seinen Kindern die heiligen Schriften vorliest und mit ihm darin liest, macht sie mit der Stimme des Herrn bekannt. In den heiligen Schriften wird die elterliche Pflicht, die eigenen Kinder zu unterweisen, wiederholt hervorgehoben. Und weiter, wenn Eltern in Zion oder einem seiner organisierten Pfähle Kinder haben und sie nicht lehren, die Lehre von der Umkehr, vom Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, und von der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes durch Hände auflegen zu verstehen, wenn sie 8 Jahre alt sind, so sei die Sünde auf dem Haupt der Eltern. und sie sollen ihre Kinder auch lehren zu beten und untadelig vor dem Herrn zu wandeln. Im Jahr 1833 tadelte der Herr Joseph Smith, Sidney Rigdon und Frederick G. Williams, die Mitglieder der ersten Präsidentschaft, dafür, dass sie der Pflicht, ihre Kinder zu unterweisen, nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet hatten. Du hast deine Kinder nicht Licht und Wahrheit gemäß den Geboten gelehrt, und jener Schlechte hat noch immer Macht über dich, und das ist die Ursache deiner Bedrängnis. Ein Vater muss jeder Generation erneut das Gesetz und die Werke Gottes aufzeigen. Der Psalmist beschreibt es so: Er stellte sein Gesetz auf in Jakob, gab in Israel Weisung und gebot unseren Vätern, ihre Kinder alles zu lehren, damit das kommende Geschlecht davon erfahre, die Kinder späterer Zeiten. Sie sollen aufstehen und es weitergeben an ihre Kinder, damit sie ihr Vertrauen auf Gott setzen, die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahren. Vater und Mutter tragen gewiss gemeinsam die Pflicht, das Evangelium zu lehren. Jedoch lässt der Herr keinen Zweifel daran, dass er von den Vätern erwartet, dass sie vorangehen und es zu einer hohen Priorität machen. Und vergessen wir dabei auch nicht, dass ungezwungene Gespräche, das gemeinsame Arbeiten und Spielen eine wichtige Lehrmethode sein können. Der Herr erwartet, dass die Väter ihre Kinder mitprägen, und die Kinder wünschen sich und brauchen ein Vorbild. Ich selbst war mit einem vorbildlichen Vater gesegnet. Ich weiß noch, wie mein Vater, als ich etwa 12 war, in unserer recht kleinen Ortschaft für den Stadtrat kandidierte. Er stellte keine aufwendige Wahlkampagne auf die Beine. Ich weiß nur noch, dass er mich und meine Brüder an die Türen Fallblätter verteilen ließ, mit denen die Leute aufgefordert wurden, für Paul Christofferson zu stimmen. Einige Erwachsene, denen ich das Faltblatt in die Hände drückte, bemerkten, dass Paul ein guter und ehrlicher Mann sei und dass sie gern für ihn stimmen würden. Mein junges Herz schwoll vor Stolz auf meinen Vater. Das flößte mir Selbstvertrauen ein. Er war nicht vollkommen, das ist niemand, aber er war redlich und ein gutes, richtungsweisendes Beispiel für seinen Sohn. Gelegentlich ist auch Zurechtweisung nötig. Paulus drückt es so aus: Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Doch wenn ein Vater zurechtweist, muss er besonders darauf achten, dass es auch nicht im Geringsten einer Misshandlung nahe kommt, die niemals gerechtfertigt ist. Wenn ein Vater zurechtweist, muss er es aus Liebe tun und sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Alsbald mit aller Deutlichkeit zurechtweisend, wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt, und danach demjenigen, den du zurechtgewiesen hast, vermehrte Liebe erweisen, damit er nicht meint, du seist sein Feind, damit er weiß, dass deine Treue stärker ist als die Fesseln des Todes. Zurechtweisung auf die Weise Gottes hat weniger mit Bestrafung zu tun als damit, dass man einem geliebten Menschen hilft, Selbstbeherrschung zu üben. Der Herr sagt, dass alle Kinder an ihre Eltern Anspruch auf ihren Unterhalt haben, bis sie mündig sind. Der Broterwerb ist eine heilige Aufgabe. Den Familienunterhalt zu verdienen, was im Allgemeinen zwar Zeit erfordert, in der man von der Familie weg ist, läuft der Vaterschaft nicht zuwider, sondern ist das wesentliche Merkmal eines guten Vaters. Berufsleben und Familie sind miteinander verzahnte Bereiche. Das ist natürlich keine Rechtfertigung für einen Mann, der für seinen Beruf seine Familie vernachlässigt oder im anderen Extrem sich nicht anstrengt und zufrieden damit ist, seine Verantwortung anderen zuzuschieben. Um mit König Benjamin zu sprechen: Und ihr werdet nicht zulassen, dass eure Kinder hungrig seien oder nackt. Ihr werdet auch nicht zulassen, dass sie die Gesetze Gottes übertreten und miteinander kämpfen und streiten. Ihr werdet sie vielmehr lehren, auf den Wegen der Wahrheit und Ernsthaftigkeit zu wandeln. Ihr werdet sie lehren, einander zu lieben und einander zu dienen. Wir wissen um die Seelenpein von Männern, die keine Mittel und Wege finden, ausreichend für den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sorgen. Es ist keine Schande, wenn ein Vater zeitweise trotz höchster Anstrengung seinen Pflichten und Aufgaben nicht nachkommen kann. Behinderung, Tod und sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung erforderlich machen. Bei Bedarf leisten die Angehörigen Hilfe. Die Mutter seiner Kinder lieben und diese Liebe zeigen, sind zwei der besten Dinge, die ein Vater für seine Kinder tun kann. Das festigt und stärkt die Ehe, die ja die Grundlage ihres Familienlebens und ihrer Sicherheit ist. Manche Männer sind alleinerziehende Väter, Pflegevater oder Stiefvater. Viele von ihnen mühen sich mit aller Kraft in einer oftmals schwierigen Rolle, ihr Allerbestes zu geben. Wir ehren jeden, der voller Liebe, Geduld und Aufopferung tut, was er kann, um den Bedürfnissen eines Kindes und der Familie gerecht zu werden. Ich möchte erwähnen, dass Gott selbst seinen einzig gezeugten Sohn, ja, einem Pflegevater, vertraut hat. Sicher hatte auch Josef einigen Anteil daran, dass Jesus, als er heranwuchs, an Weisheit zunahm und Gefallen bei Gott und den Menschen fand. Leider haben einige Kinder keinen Vater bei sich zu Hause, weil er gestorben ist, die Familie verlassen hat oder die Eltern geschieden sind. Manche haben einen Vater, der zwar körperlich da, aber seelisch abwesend ist oder sie auf andere Weise vernachlässigt oder sich um nichts kümmert. Wir rufen alle Väter auf, es besser zu machen und besser zu sein. Wir rufen die Medien und die Unterhaltungsindustrie dazu auf, öfter treusorgende und fähige Väter zu zeigen, die ihre Frau aufrichtig lieben und ihre Kinder klug leiten und weniger die Einfallspinsel, Witzbolde und Typen, die nur Probleme machen, wie sie leider allzu oft zu sehen sind. Den Kindern, deren familiäre Situation schwierig ist, sagen wir, dass sie dadurch keinen Deut weniger wert sind. Schwierigkeiten sind manchmal auch ein Zeichen dafür, dass der Herr euch vertraut. Er kann euch helfen, ganz direkt oder durch andere, das zu meistern, womit ihr konfrontiert seid. Ihr könnt die Generation werden, vielleicht die erste in eurer Familie, in der die Muster, die Gott für die Familie vorgezeichnet hat, wahrlich Form annehmen und allen Generationen, die nach euch kommen, ein Segen sind. Den jungen Männern sagen wir angesichts ihrer künftigen Rolle als Ernährer und Beschützer, dass sie sich jetzt vorbereiten müssen, indem sie in der Schule fleißig sind und Pläne für ein Studium oder eine Berufsausbildung fassen. Eine Ausbildung, sei es nun eine Universität oder Fachhochschule, in einer Lehre oder einem sonstigen Programm, ist unabdingbar dafür, dass ihr euch die Kenntnisse und Fertigkeiten aneignet, die ihr brauchen werdet. Nutzt Gelegenheiten, mit Menschen aller Altersgruppen, auch Kinder, zusammenzukommen und zu lernen, wie man funktionieren und lohnende Beziehungen knüpft. Das heißt in der Regel, dass man mit jemandem von Angesicht zu Angesicht spricht und ab und zu etwas mit ihm unternimmt und nicht nur das Schreiben von SMS immer wieder weiter perfektioniert. Lebt so, dass ihr als Mann Reinheit in eure Ehe und zu euren Kindern bringt. Der gesamten heranwachsenden Generation sagen wir, ganz gleich, wo ihr euren Vater auf der Skala von gut, besser, am besten einordnet, und ich ahne, er wird dabei immer besser abschneiden, je älter und klüger ihr werdet, fasst den Entschluss, ihn und eure Mutter durch euer eigenes Leben zu ehren. Vergesst nicht die sehnliche Hoffnung eines Vaters, die Johannes formuliert hat. Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Wenn ihr rechtschaffen seid, ist das die größte Ehre, die man als Vater empfangen kann. Meinen Brüdern, den Vätern in dieser Kirche sage ich, ich weiß, dass sie als Vater gerne alles richtig machen würden. Mir jedenfalls geht es so. Lassen Sie uns dennoch, ungeachtet unserer Grenzen, vorwärts streben. Lassen wir die übertriebenen Vorstellungen der heutigen Gesellschaft in Bezug auf Individualismus und Unabhängigkeit außer Acht und denken wir zuerst an das Glück und Wohl anderer. Gewiss wird der Vater im Himmel uns trotz unserer Unzulänglichkeiten groß machen und unsere schlichten Bemühungen Früchte tragen lassen. Eine Geschichte, die vor einigen Jahren in den Zeitschriften der Kirche erschien, macht mir Mut. Der Verfasser schilderte Folgendes. Als ich noch klein war, wohnte unsere Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock und ich schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer. Mein Vater, ein Stahlarbeiter, ging jeden Tag sehr früh zur Arbeit. Jeden Morgen zupfte er meine Decke zurecht und blieb eine Weile bei mir stehen. Manchmal spürte ich noch halb im Schlaf, wie Vati neben der Couch stand und mich anschaute. Wenn ich langsam erwachte, war es mir immer etwas peinlich, dass er dort stand. Ich tat so, als ob ich fest schliefe. Ich bemerkte, dass er, während er neben meinem Bett stand, mit aller Aufmerksamkeit, Kraft und Konzentration betete. Für mich. Jeden Morgen betete mein Vater für mich. Er betete darum, dass ich einen schönen Tag haben würde, dass mir nichts zustieß und dass ich lernen und für mich die Zukunft bereit machen konnte. Und weil er erst am Abend wieder bei mir sein konnte, betete er auch für die Lehrer und die Freunde, mit denen ich tagsüber zusammen war. Zuerst war mir gar nicht richtig klar, was Vati tat, wenn er morgens für mich betete. Aber als ich älter wurde, spürte ich seine Liebe und sein Interesse für mich und für alles, was ich tat. Das gehört zu meinen schönsten Erinnerungen. Aber erst viele Jahre später, ich war schon verheiratet und hatte selbst Kinder, wurde mir richtig bewusst, was mein Vater für mich empfunden hatte, als ich nämlich ins Kinderzimmer zu meinen schlafenden Kindern ging und für sie ein Gebet sprach. Alma gab seinem Sohn Zeugnis. Siehe, ich sage dir, dass Christus gewiss kommen wird. Ja, er kommt, um seinem Volk die frohe Nachricht von der Errettung zu verkünden. Und nun, mein Sohn, dies war der geistliche Dienst, zu dem du berufen warst, nämlich diesem Volk diese frohe Nachricht zu verkünden, damit es im Sinn vorbereitet werde, oder vielmehr damit sie den Sinn ihrer Kinder darauf vorbereiten können, das Wort zur Zeit seines Kommens zu vernehmen. Genau darin besteht das Wirken der Väter heute. Möge Gott sie so segnen, dass sie dem gewachsen sind. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Man kann das Dahinrollen des Erlösungsplans des Herrn in dieser Evangeliumszeit der Fülle kaum erfassen. Ein Beispiel dafür ist, dass Präsident Thomas S. Monson in dieser Konferenzversammlung 4 neue Tempel angekündigt hat. Als Präsident Monson 1963 zum Apostel berufen wurde, waren, wie er erwähnte, weltweit 12 Tempel in Betrieb. Nach der Weihung des Stadtmitte-Provo-Utah-Tempels sind es nun 150. Und diese Zahl wird auf 177 steigen, sobald alle angekündigten Tempel geweiht sind. Dies gibt uns Grund zu demütiger Freude. Genau heute, vor 180 Jahren, am 3. April 1836, wurde dem Propheten Joseph Smith und Oliver Cowdery im Kirtland-Tempel eine große Vision eröffnet. Dies geschah nur eine Woche nach der Weihung jenes Tempels. In dieser Vision sahen sie den Herrn im Tempel auf der Brüstung der Kanzel stehen. Unter anderem erklärte der Retter: Lasst das Herz all meines Volkes sich freuen, das mit all seiner Macht meinem Namen dieses Haus gebaut hat. Denn siehe, ich habe dieses Haus angenommen und mein Name wird hier sein, und ich werde mich meinem Volk mit Barmherzigkeit in diesem Haus kundtun. Bei diesem heiligen Ereignis erschienen Propheten aus alter Zeit, unter anderem Elia, der die für die Tempelverordnung erforderlichen Schlüssel übertrug. Vor dem Hintergrund dessen, was sich vor einem Jahr in Bangkok zutrifft, nachdem der dort vorgesehene Tempel angekündigt worden war, können wir uns ein wenig vorstellen, wie sich jetzt Mitglieder und Missionare in Quito in Ecuador, Harare in Simbabwe, in Belém in Brasilien und in Lima in Peru freuen. Shelley Senior, die Frau von David Senior, dem damaligen Missionspräsidenten Thailand, schickte eine E-Mail an Familie und Freunde, in der sie berichtete, dass es nach der Ankündigung des Tempels durch Präsident Monson 12 schlaflose Stunden und viele Freudentränen gegeben hatte. Um 23.30 Uhr informierten sie telefonisch die Assistenten des Missionspräsidenten. Diese riefen alle Missionare an. Es gab die Rückmeldung, dass sämtliche Missionare in der Mission mitten in der Nacht wach waren und in ihren Betten auf und ab hüpften. Schwester Senior ermahnte Angehörige und Freunde scherzhaft: Aber bitte meldet das nicht der Missionsabteilung. Die von tiefer Geistigkeit zeugende Resonanz der Mitglieder in Thailand war ebenso stark. Ich bin mir sicher, dass an den künftigen Standorten der neu angekündigten Tempel die Heiligen im Herzen und in der Familie und durch Kundgebungen vom Himmel geistig darauf vorbereitet wurden. Um das Thema vor allem bei den Schwestern besser ansprechen zu können, ließ Schwester Senior in Thailand besondere Handspiegel anfertigen. Auf diesen war ein Tempel eingraviert und die Aufforderung: Betrachten Sie sich selbst im Tempel. Wer in den Spiegel schaute, sah sich selbst im Tempel. Das Ehepaar Senior forderte Freunde und Mitglieder der Kirche auf, sich selbst im Tempel vorzustellen und dann die erforderlichen Änderungen an ihrer Lebensweise vorzunehmen und die erforderlichen geistigen Vorbereitungen zu treffen, um das erreichen zu können. Heute Vormittag möchte ich Sie alle, wo Sie auch leben, aufrufen, sich selbst im Tempel zu betrachten. Präsident Monson hat gesagt, erst wenn Sie das Haus des Herrn betreten und alle Segnungen empfangen haben, die Sie dort erwarten, haben Sie alles erlangt, was die Kirche zu bieten hat. Die wichtigsten und krönenden Segnungen der Mitgliedschaft in dieser Kirche sind jene, die wir im Tempel Gottes empfangen. Ende des Zitats. Trotz des Mangels an Rechtschaffenheit in der heutigen Welt leben wir in einer äußerst heiligen Zeit. Über Jahrhunderte haben Propheten unsere Zeit voller Liebe und Sehnsucht beschrieben. Der Prophet Joseph Smith zitierte Obadiah im Alten Testament und auch 1. Petrus im Neuen Testament, als er beschrieb, welch große Absicht Gott damit verfolgt, dass er die Taufen für die Toten einführte und uns ermöglicht, Befreier auf dem Berg Zion zu sein. Der Herr hat unser Volk gedeihen lassen und uns die Ressourcen und die prophetische Führung gewährt, damit wir unseren Aufgaben im Tempel für die Lebenden und für die Toten eifrig nachkommen können. Dank des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi verstehen wir den Sinn des Lebens, den Plan des Vaters zur Erlösung seiner Kinder, das erlösende Opfer des Erretters sowie die zentrale Rolle der Familie in der Organisation des Himmels. Die Kombination von immer mehr Tempeln und der fortschrittlichen Technologie, mit deren Hilfe wir nach unseren Vorfahren forschen und unsere heilige Pflicht ihnen gegenüber erfüllen können, macht dies zum gesegnetsten Zeitabschnitt in der Geschichte. Ich freue mich über den außergewöhnlichen Eifer, mit dem unsere Jugendlichen indexieren und ihre Vorfahren suchen und dann im Tempel an Taufen und Konfirmierungen teilnehmen. Ihr gehört buchstäblich zu den prophezeiten Befreiern auf dem Berg Zion. Wie bereitet man sich nun auf den Tempel vor? Wir wissen, dass dabei Rechtschaffenheit und Heiligung unverzichtbar sind. In Lehre und Bündnisse Abschnitt 97 heißt es, und insofern mir mein Volk im Namen des Herrn ein Haus baut und nicht zulässt, dass etwas Unreines hineingelangt, damit es nicht entweiht werde, wird meine Herrlichkeit darauf ruhen. Um die Heiligkeit des Tempels zu schützen, unterzeichnete der Präsident der Kirche bis 1891 eigenhändig jeden einzelnen Tempelschein. Diese Verantwortung wurde dann an die Bischöfe und Pfarrpräsidenten delegiert. Wir wünschen uns sehr, dass die Mitglieder der Kirche so leben, dass sie würdig sind, einen Tempelschein zu haben. Betrachten Sie den Tempel bitte nicht als irgendein fernes und möglicherweise unerreichbares Ziel. Wenn Sie mit Ihrem Bischof zusammenarbeiten, sind die meisten Mitglieder in relativ kurzer Zeit in der Lage, alle Anforderungen Rechtschaffenheit zu erfüllen, wenn sie entschlossen sind, sich bereit zu machen und vollständig von ihren Übertretungen umzukehren. Das bedeutet auch, dass man bereit ist, sich selbst zu vergeben und die eigenen Unzulänglichkeiten oder Sünden nicht als etwas betrachtet, was einen davon abhält, jemals einen heiligen Tempel zu betreten. Das Sühnopfer des Herrn wurde für alle Kinder Gottes vollbracht. Sein erlösendes Opfer erfüllt die Forderung der Gerechtigkeit für all diejenigen, die wahrhaft umkehren. In den Heiligen Schriften ist dies sehr schön beschrieben. Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. An ihre Sünde denke ich nicht mehr. Wir versichern Ihnen, dass es Ihnen und Ihrer Familie Glück, Erfüllung und Frieden bringen wird, wenn Sie die Grundsätze der Rechtschaffenheit leben. Die Mitglieder, Erwachsene wie Jugendliche, bescheinigen sich selbst ihre Würdigkeit, wenn sie die Fragen im Tempelinterview beantworten. Die zentrale Anforderung besteht darin, unser Zeugnis von Gott Vater, seinem Sohn Jesus Christus und der Wiederherstellung seines Evangeliums zu vertiefen und den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. Die Segnungen des Tempels sind zahlreich. Die vorrangigen Segnungen sind die für die Erhöhung erforderlichen heiligen Handlungen. Der Evangeliumsplan ist auf die Erhöhung ausgerichtet und umfasst, dass man heilige Bündnisse mit Gott schließt und hält. Abgesehen von Taufe und Konfirmierung werden diese heiligen Handlungen und Bündnisse für die Lebenden im Tempel vollzogen und geschlossen. Die Verstorbenen empfangen sämtliche heiligen Handlungen und Bündnisse im Tempel. Brigham Young hat erklärt, der Herr hat nichts versäumt, was er für die Errettung des Menschengeschlechts tun konnte, was unabhängig von ihnen für ihre Errettung getan werden konnte, hat der Erretter bereits vollbracht.
Die Führer der Kirche gründen Pfähle, Gemeinden, Kollegien, Hilfsorganisationen, Missionen und so weiter in unseren Gemeindehäusern und anderen Gebäuden. Ewige Familien jedoch gründet der Herr nur im Tempel. Zweifellos ist jeder, der ein reuiges Herz und einen zernöschten Geist hat und von seinen Sünden wahrhaft umgekehrt ist, voll und ganz annehmbar vor dem Herrn in seinem heiligen Haus. Wir wissen, dass Gott nicht auf die Person sieht. Zu all dem, was ich am Tempel sehr schätze, gehört auch, dass dort unter den Anwesenden keinerlei Unterschied aufgrund von Wohlstand, Stellung oder Stand gemacht wird. Vor Gott sind wir alle gleich. Alle sind weiß gekleidet. Dies symbolisiert, dass wir ein reines und rechtschaffenes Volk sind. Alle sitzen Seite an Seite und wünschen sich von Herzen, würdige Söhne und Töchter des Vaters im Himmel zu sein, der uns liebt. Stellen Sie sich nur vor, dass überall auf der Welt Männer und Frauen durch heilige Handlungen und Bündnisse, die in einem heiligen Tempel zugänglich sind, in die Gegenwart Gottes zurückkehren und auf ewig vereint sein können. Dies geschieht in einem schönen, heiligen Siegelungsraum, der allen tempelwürdigen Mitgliedern zur Verfügung steht. Nachdem Sie diese Bündnisse eingegangen sind, betrachten Sie sich in den Spiegeln des Tempels, die einander gegenüberliegen. Diese beiden Spiegel reflektieren das Bild hin und zurück, sodass der Eindruck entsteht, es erstrecke sich in die Ewigkeit. Diese gespiegelten Bilder helfen uns, über Eltern, Großeltern und alle vorhergehenden Generationen nachzudenken. Sie helfen uns, die heiligen Bündnisse zu erkennen, die uns mit allen nachfolgenden Generationen verbinden. Dies ist ungeheuer wichtig und es beginnt damit, dass man sich selbst im Tempel betrachtet. Präsident Howard W. Hunter empfiehlt uns, die erhabenen Lehren im großartigen Weihungsgebet für den Kirtland-Tempel zu betrachten. Ein Gebet, von dem der Prophet Joseph Smith sagt, dass es ihm durch Offenbarung gegeben wurde. Dieses Gebet wird dank der Priestertumsvollmacht, die der Herr uns gegeben hat, damit wir sie in seinem heiligen Tempel anwenden, heute noch immer für uns als Einzelne, als Familien und als Volk erhört. Wir tun gut daran, Abschnitt 109 des Buches Lehre und Bündnisse zu studieren und Präsident Hunters Ermahnung zu beherzigen, den Tempel des Herrn zum großen Symbol unserer Mitgliedschaft zu machen. Der Tempel ist auch ein Ort der Zuflucht, der Danksagung, der Unterweisung und des Verständnisses in allem, was das Reich Gottes auf Erden betrifft. Mein ganzes Leben lang war mir ein Ort der Ruhe und des Friedens in einer Welt, die buchstäblich in Aufruhr ist. Es ist herrlich, in dieser heiligen Umgebung die Sorgen der Welt hinter sich zu lassen. Wenn wir im Tempel sind oder uns der Familienforschung widmen, spüren wir oft Eingebungen und bekommen Eindrücke vom Heiligen Geist. Manchmal wird im Tempel der Schleier zwischen uns und denen im Jenseits sehr dünn. Wir bekommen weitere Unterstützung bei unseren Bemühungen, Befreier auf dem Berg Zion zu sein. Vor einigen Jahren half in einem Tempel in Mittelamerika die Frau einer nun emeritierten Generalautoritäten einem Vater, einer Mutter und ihren Kindern im Siegelungsraum, also dort, wo sich die Spiegel des Tempels befinden, dabei ewige Bündnisse zu empfangen. Als sie nach der Siegelung in den Spiegel blickten, bemerkten sie dort ein Gesicht, das nicht im Raum war. Sie fragte die Mutter und erfuhr, dass eine Tochter gestorben war und daher nicht körperlich anwesend war. Die verstorbene Tochter wurde dann mit Hilfe einer Stellvertreterin in die heilige Handlung einbezogen. Unterschätzen Sie niemals die Hilfe, die im Tempel von der anderen Seite des Schleiers ausgeht. Wir wünschen uns wirklich von Herzen, dass jeder die erforderlichen Änderungen vornimmt, um sich für den Tempel bereit zu machen. Überprüfen Sie Gebet erfüllt, wo Sie im Leben stehen. Bemühen Sie sich um Führung vom Heiligen Geist und sprechen Sie mit Ihrem Bischof über Ihre Vorbereitung auf den Tempel. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, es gibt kein wichtigeres Ziel für Sie, als sich tempelwürdig zu machen. Vor 2 Monaten durfte ich gemeinsam mit Präsident Henry B. Eyring an der erneuten Weihung des Suva-Tempels in Fidschi teilzunehmen. Das war ein besonderes heiliges Ereignis. Präsident Eyrings Mut und klare geistige Eingebung ermöglichten es, die Weihung trotz des schlimmsten Zyklons, der je auf der Südhalbkugel aufgezeichnet wurde, fortzusetzen. Den jugendlichen Missionaren und Mitgliedern wurde körperlicher und geistiger Schutz gewährt. Die Hand des Herrn war deutlich sichtbar. Die erneute Weihung des Suva-Tempels in Fidschi
bot Zuflucht vor dem Sturm. Inmitten der Stürme des Lebens werden wir oft Zeuge, wie die Hand des Herrn in ewiger Hinsicht Schutz gewährt. Die ursprüngliche Weihung des Suva-Tempels am 18. Juni 2000 war ebenfalls bemerkenswert. Als der Tempel fast fertig war, wurden Abgeordnete des Parlaments von einer Rebellengruppe als Geiseln genommen. Die Innenstadt von Suva wurde geplündert und niedergebrannt. Das Militär rief das Kriegsrecht aus. Als Gebietspräsident traf ich mich zusammen mit den 4 Pfahlpräsidenten von Fiji mit den Militärführern in der Queen Elizabeth Kaserne. Nachdem wir erklärten, worum es bei der geplanten Weihung ging, zeigten sich hilfsbereit, jedoch auch besorgt um die Sicherheit von Präsident Gordon B. Hinckley. Sie empfahlen uns eine Weihung im kleinen Rahmen ohne weitere Veranstaltung außerhalb des Tempels wie die feierliche Schlusssteinlegung. Sie wiesen darauf hin, dass es außerhalb des Tempels jederzeit zu einem Angriff kommen könnte. Präsident Hinckley genehmigte eine Weihungssession im kleinen Rahmen, nur mit der neuen Tempelpräsidentschaft und wenigen örtlichen Führern. Wegen der Gefahr wurde sonst niemand eingeladen. Jedoch sagte er mit Nachdruck, wenn wir den Tempel weihen, dann führen wir auch die Schlusssteinlegung durch, denn Jesus Christus ist der Schlussstein und dies ist seine Kirche. Als wir dann für die Schlusssteinlegung nach draußen gingen, waren keine Nichtmitglieder, Kinder, Medienvertreter oder andere Zuschauer zugegen. Aber ein glaubenstreuer Prophet bewies seinen Mut und seine unerschütterliche Hingabe an den Erretter. Später sagte Präsident Hinckley über den Erretter, es gibt nicht, gab nicht und wird nie wieder seinesgleichen geben. Gott sei gedankt, dass er uns seinen geliebten Sohn geschenkt hat, der sein Leben hingegeben hat, damit wir leben können und der unverrückbare Schlussstein unseres Glaubens und seiner Kirche ist. Brüder und Schwestern, ich bete darum, dass jeder von uns den Erretter ehren und alle notwendigen Änderungen vornehmen wird, um sich selbst in seinem heiligen Tempel betrachten zu können. Wenn wir das tun, können wir seine heiligen Absichten verwirklichen und uns und unsere Familie auf alle Segnungen vorbereiten, die der Herr und seine Kirche in diesem Leben und in der Ewigkeit gewähren können. Ich bezeuge mit Gewissheit, dass der Erretter lebt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik am heutigen Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »O du Held des wahren Glaubens«. Danach spricht Schwester Carol F. McConkie, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, das Schlussgebet. Präsident Uchtdorf.
Danke, Präsident Monson, für diese wunderbaren Tempel. Was diese doch für ein Segen für die Kirche und für die Mitglieder und für die Nationen sind. Meine lieben Brüder und Schwestern, eine Kindheitserinnerung, die mich noch immer verfolgt, beginnt damit, dass in der Ferne ein Fliegeralarm aufheult und mich aus dem Schlaf reißt. Kurz darauf wird ein anderes Geräusch immer stärker, bis die Luft davon erbebt. Das Knattern und Dröhnen von Propellermotoren. Von unserer Mutter gut gedrillt, schnappt jedes von uns Kindern seine Tasche und rennt den Hang hinauf zum Luftschutzbunker. Bei unserer Hast durch die rabenschwarze Nacht regnen grüne und weiße Leuchtmarkierungen vom Himmel herab, die den Bombern das Ziel anzeigen. Seltsamerweise werden diese Markierungen von allen Weihnachtsbaum genannt. Ich bin 4 Jahre alt und Zeuge einer Welt, die sich im Krieg befindet. Nicht weit entfernt vom Wohnort meiner Familie lag die Stadt Dresden. Wer dort lebte, hat wohl unzählige Male beobachtet, was ich gesehen hatte. Eine gewaltige Feuersbrunst, ausgelöst von tausenden Tonnen Sprengstoff, zog über Dresden hinweg. Sie zerstörte fast 90% der Stadt und ließ fast nichts als Trümmer und Asche zurück. In kürzester Zeit war von der Stadt, die man einst das Schatzkästlein nannte, nichts mehr übrig. Der Schriftsteller Erich Kästner schrieb: Jahrhunderte hatten ihre unvergleichliche Schönheit geschaffen. Ein paar Stunden genügten, um sie vom Erdboden fortzuhexen. In meiner Kindheit konnte ich mir nicht vorstellen, wie das Vernichtungswerk dieses Krieges, der von unserem eigenen Volk ausgegangen war, jemals überwunden werden konnte. Die Welt, die uns umgab, schien völlig hoffnungslos und ohne jede Zukunft. Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, nach Dresden zurückzukehren. 70 Jahre nach dem Krieg ist die Stadt nun wieder ein Schatzkästlein. Die Ruinen wurden abgerissen und die Stadt wurde wieder aufgebaut und hat noch hinzugewonnen. Bei meinem Besuch sah ich auch die stattliche evangelisch-lutherische Frauenkirche. Ursprünglich im 18. Jahrhundert erbaut, war sie eines der funkelnden Schmuckstücke Dresdens gewesen, doch der Krieg hatte von ihr nur einen Trümmerhaufen übrig gelassen. Viele Jahre blieb sie in diesem Zustand, bis man endlich beschloss, sie wieder aufzubauen. Man hatte Steine der zerstörten Kirche aufbewahrt und katalogisiert, um sie nach Möglichkeit beim Wiederaufbau zu verwenden. Heute überziehen diese rußgeschwärzten Steine die Außenmauern wie Narben. Diese Narben erinnern nicht nur daran, was mit diesem Gebäude im Krieg geschehen ist, sie sind auch ein Denkmal der Hoffnung. Ein prächtiges Symbol für die Fähigkeit des Menschen, aus Asche neues Leben zu erschaffen. Als ich über die Geschichte Dresdens nachdachte und den Einfallsreichtum und die Entschlossenheit derer bewunderte, die das wieder aufgebaut hatten, was einst so vollständig zerstört war, überkam mich sanft der Einfluss des Heiligen Geistes. Ich dachte, wenn der Mensch aus den Ruinen, dem Schutt und den Überresten einer zerstörten Stadt ein imposantes Bauwerk wieder aufrichten kann, das sich hoch in die Lüfte erhebt, um wie viel mehr ist dann unser allmächtiger Vater fähig, seine gefallenen Kinder, die gestrauchelt oder vom Weg abgekommen sind, wieder aufzurichten. Es kommt nicht darauf an, wie sehr unser Leben scheinbar in Trümmern liegen mag. Es kommt nicht darauf an, wie scharlachrot unsere Sünden sein mögen, wie tief unsere Verbitterung sein mag oder wie einsam, verlassen oder innerlich zerbrochen wir sein mögen. Selbst wer ohne Hoffnung ist, wer von Verzweiflung erfüllt ist, wer Vertrauen missbraucht, seine Redlichkeit preisgegeben oder sich von Gott abgewandt hat, kann wieder aufgerichtet werden. Abgesehen von den seltenen Söhnen des Verderbens ist kein Leben derart ruiniert, dass es nicht wiederhergestellt werden könnte. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Wegen des ewigen Plans des Glücklichseins, den unser liebevoller Vater im Himmel aufgestellt hat, und infolge des grenzenlosen Opfers Jesu, des Messias, können wir nicht nur aus unserem gefallenen Zustand erlöst und in Reinheit wiederhergestellt werden, wir können auch jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft Erben des ewigen Lebens und Teilhaber der unbeschreiblichen Herrlichkeit Gottes werden. Als der Heiland auf Erden wirkte, missbilligten die religiösen Führer seiner Zeit, dass er sich mit Leuten abgab, die sie als Sünder ausgemacht hatten. Möglicherweise sah es für sie so aus, als duldete er sündhaftes Verhalten oder befürworte es gar. Vielleicht glaubten sie auch, man könne einem Sünder am besten helfen, indem man ihn verurteilt, lächerlich macht oder beschämt. Als der Erretter merkte, was die Pharisäer und Schriftgelehrten dachten, erzählte er eine Geschichte. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Im Laufe der Jahrhunderte ist dieses Gleichnis traditionell als Aufruf zum Handeln ausgelegt worden. Wir sollen die verlorenen Schafe zurückbringen und uns denen zuwenden, die sich verirrt haben. Daran ist gewiss nichts auszusetzen, aber ich frage mich, ob nicht noch mehr dahinter steckt. Kann es sein, dass Jesus in allererster Linie die Absicht hatte, uns etwas über das Werk des guten Hirten zu lehren? Kann es sein, dass er für die Liebe Gottes zu seinen widerspenstigen Kindern Zeugnis ablegte? Kann es sein, dass die Botschaft des Heilands darin bestand, dass Gott sich der Verirrten sehr wohl bewusst ist, dass er sie finden wird, sich ihnen zuwenden und sie retten wird? Und wenn dem so ist, was muss ein Schaf tun, um dieser göttlichen Hilfe würdig zu sein? Muss es wissen, wie man mit einem Sextanten umständlich Längen- und Breitengrad ermittelt? Muss es wissen, wie man ein Navi bedient, um seine Position zu bestimmen? Muss es Fachkenntnis besitzen, eine App zu erstellen, die um Hilfe ruft? Muss das Schaf die Unterstützung eines Geldgebers haben, ehe der gute Hirte ihm zur Rettung eilt? Nein, ganz gewiss nicht. Das Schaf ist der göttlichen Rettung ganz einfach deshalb würdig, weil es vom guten Hirten geliebt wird. Für mich ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf einer der hoffnungsvollsten Abschnitte in den gesamten Heiligen Schriften. Unser Erretter, der gute Hirte, kennt sie und liebt sie. Er weiß, wenn sie sich verirrt haben, und er weiß, wo sie sind. Er kennt ihren Kummer, ihr stilles Flehen, ihre Ängste, ihre Tränen. Es kommt nicht darauf an, wie sie vom Weg abgekommen sind, ob infolge einer eigenen Fehlentscheidung oder aufgrund von Umständen, auf die sie keinen Einfluss hatten. Es kommt vielmehr allein darauf an, dass sie sein Kind sind. Und er liebt sie. Er liebt seine Kinder. Und weil er sie liebt, wird er sie finden. Er wird sie voll Freude auf seine Schultern nehmen. Und wenn er sie nach Hause bringt, wird er allseits verkünden: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Sie denken nun vielleicht: Wo ist denn da der Haken? Bestimmt muss ich doch mehr tun, als bloß abzuwarten, dass ich gerettet werde. Unser liebevoller Vater wünscht sich zwar, dass alle seine Kinder zu ihm zurückkehren, aber er zwingt niemanden in den Himmel hinein. Gott rettet uns nicht gegen unseren Willen. Was müssen wir also tun? Seine Aufforderung ist ganz einfach. Kehrt um zu mir, kommt alle zu mir, naht euch mir und ich werde mich euch nahen. Auf diese Weise zeigen wir ihm, dass wir gerettet werden wollen. Dazu ist ein wenig Glaube vonnöten. Doch verzweifeln Sie nicht. Wenn Sie im Moment keinen Glauben aufbringen können, fangen Sie mit Hoffnung an. Wenn Sie auch nicht sagen können, ob Gott wirklich da ist, so können Sie doch darauf hoffen. Sie können den Wunsch haben zu glauben. Das genügt für den Anfang. Handeln Sie dann aus dieser Hoffnung heraus und wenden sich dem Vater im Himmel zu. Gott wird mit seiner Liebe auf Sie zukommen und mit dem Werk der Rettung und Umwandlung beginnen. Mit der Zeit werden Sie seine Hand in Ihrem Leben erkennen. Sie werden seine Liebe spüren. Und der Wunsch, in seinem Licht zu wandeln und seinem Weg zu folgen, wird mit jedem Schritt größer, den Sie voller Glauben vorangehen. Diese Schritte nennen wir Gehorsam. Das ist heutzutage kein sonderlich beliebter Begriff. Gehorsam ist aber ein wertvoller Grundzug im Evangelium Jesu Christi. Denn wir wissen, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen errettet werden können, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Wenn unser Glaube zunimmt, muss auch unsere Glaubenstreue zunehmen. Ich habe eingangs ja Erich Kästner zitiert, der die Zerstörung Dresdens beklagte. Von ihm stammt auch der Satz: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So kurz und bündig lässt sich das natürlich nur in der zellesianischen Sprache ausdrücken. Sie und ich können uns ungemein wortgewandt über Geistiges unterhalten. Wir mögen andere mit unserer scharfsinnigen Auslegung religiöser Fragen beeindrucken. Wir mögen von der Religion schwärmen und vom himmlischen Land träumen. Doch wenn unser Glaube keine Änderung in unserem Lebenswandel bewirkt, wenn sich unsere Überzeugung nicht in unseren täglichen Entscheidungen niederschlägt, dann ist unsere Religion vergebens und unser Glaube, wenn nicht tot, so doch gewiss kränkelnd und in Gefahr abzusterben. Gehorsam ist das Lebenselixier des Glaubens. Durch Gehorsam sammeln wir Licht in unserer Seele. Bisweilen aber missverstehen wir den Gehorsam wohl. Wir begreifen ihn als Selbstzweck und nicht als Mittel zum Zweck. Oder wir schlagen bildlich gesprochen mit dem Hammer des Gehorsams auf einen eisernen Amboss der Gebote ein, um diejenigen, die wir lieben, durch ständiges Anfeuern und Einhämmern in eine heiligere, himmlischer Reform zu bringen. Zweifelsohne gibt es Zeiten, da wir alle ernsthaft zur Umkehr aufgerufen werden müssen. Gewiss lassen sich einige nur auf diese Weise überhaupt erreichen. Aber vielleicht kann auch noch ein anderes Bild deutlich machen, warum wir Gottes Gebote befolgen. Vielleicht geht es beim Gehorsam nicht so sehr darum, unsere Seele in etwas zu verbiegen, zu verdrehen oder zu schlagen, was wir nicht sind. Gehorsam ist vielmehr der Vorgang, durch den wir erkennen, woraus wir wirklich sind. Wir sind vom allmächtigen Gott erschaffen worden. Er ist unser himmlischer Vater. Wir sind buchstäblich seine Geistkinder. Wir sind aus einem überlegenen, höchst kostbaren und sehr edlen Material und tragen daher in uns das Wesen des Göttlichen. Hier auf Erden jedoch wird alles, was wir denken oder tun, mit Verderbtem, Unheiligem und Unreinem belastet. Der Schmutz und der Unrat der Welt beflecken unsere Seele und machen es schwierig, unser Geburtsrecht und unseren Lebenszweck zu erkennen und nicht zu vergessen. All das kann aber nichts daran ändern, wer wir wirklich sind. Die göttliche Grundlage unseres Wesens bleibt erhalten. Und in dem Augenblick, da wir beschließen, uns innerlich unserem geliebten Heiland zuzuwenden und den Weg eines Jüngers einzuschlagen, geschieht etwas Wunderbares. Die Liebe Gottes erfüllt unser Herz. Das Licht der Wahrheit erfüllt unseren Sinn. Das Verlangen zu sündigen verliert sich allmählich und wir möchten nicht länger in der Finsternis umhergehen. Wir fassen den Gehorsam nun nicht mehr als Strafe auf, sondern als Befreiung auf dem Weg zu unserer göttlichen Bestimmung. Nach und nach fallen die Verderbtheit, der Schmutz und die Beschränkung dieser Erde ab. Am Ende wird der kostbare, ewige Geist des himmlischen Wesens in uns offenbar und es wird zu unserer Natur Herzensgüte auszustrahlen. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich bezeuge, dass Gott uns so sieht, wie wir wirklich sind. Er sieht, dass wir der Rettung würdig sind. Sie mögen glauben, ihr Leben liege in Trümmern. Sie mögen gesündigt haben. Sie mögen von Angst, Zorn, Kummer oder Zweifeln geplagt werden. Doch der gute Hirte findet seine verlorenen Schafe. Sie müssen sich nur von Herzen dem Erretter der Welt zuwenden und er wird sie finden. Er wird sie retten. Er wird sie aufrichten und sie auf seine Schultern nehmen. Er wird sie nach Hause tragen. Wenn ein sterblicher Mensch Schutt und Trümmer in ein prächtiges Gotteshaus verwandeln kann, können wir zuversichtlich sein, dass ein liebevoller Gott uns wieder aufrichten kann und wird. Er hat vor, etwas weitaus Größeres aus uns zu bauen, als wir waren. Größer, als wir es uns jemals vorstellen können. Mit jedem Schritt, den wir auf dem Weg eines Jüngers voller Glauben gehen, werden wir mehr die Wesen von ewiger Herrlichkeit und grenzenloser Freude, die zu werden wir bestimmt sind. Dies ist mein Zeugnis und mein demütiges Gebet und mein Segen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Unser Vater im Himmel, mit Dankbarkeit kommen wir zum Ende dieser Versammlung. Wir haben den Geist des Herrn gespürt. Wir sind dankbar, Vater, für die Botschaften, die wir empfangen durften von deinen ausgewählten Führern, von Propheten, Sehern und Offenbarern. Und wir sind so dankbar, dass wir von unserem Propheten, Präsident Thomas S. Monson, hören durften. Wir lieben und unterstützen ihn mit ganzem Herzen. Vater im Himmel, wir beten, dass wenn wir jetzt ausgehen, dass wir das, was wir empfangen haben, in unserem Herzen und unserem Verstand haben mögen. Und dass uns das motivieren wird, zu handeln und deinen Willen zu tun. Dass wir streng gehorsam zu den Geboten sind, die uns kostbar sind. Dass wir wahrhaftig sind und unsere Bündnisse halten, die wir eingegangen sind. Und wir sind so dankbar dafür. Vater im Himmel, wir loben deinen Namen. Wir sind dankbar für die Gabe deines Sohnes und das heilende, die heilende Kraft seines Sühnopfers. Wir sagen demütig diese Dinge im Namen unseres Erretters, Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dies war eine Übertragung von der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.